Was ich noch für relativ wichtig erachte, ist, wenn man über die NATO spricht, dass die NATO eigentlich für viele irgendwas ist, was ganz weit weg ist. Mein Eindruck ist, dass man sehr gut rausarbeiten kann, dass die NATO sehr viel mit uns hier direkt zu tun hat und dass sie sehr nahe bei einem ist. Ich habe mal einen Besuch gemacht in der deutsch-französischen Brigade in Mülheim und habe dann erklärt bekommen, dass die deutsch-französische Brigade in Mülheim nicht nur Teil der sogenannten EU-Battlegroups ist, also der Kampftruppen der Europäischen Union, sondern auch damals, als ich die besucht habe, die Truppe ist, die für die NATO Response Force gestellt wird. NATO Response Force ist quasi eine spezielle Interventionstruppe der NATO. Und dann ist es so, dass praktisch immer bestimmte Brigaden innerhalb der NATO und innerhalb der Europäischen Union diese quasi Verantwortung übernehmen, dass sie dann die Truppe sind, dass wenn quasi eine Battlegroup im Falle der EU oder NATO Response Force im Falle der NATO abgerufen wird, dass die dann praktisch bereit sind. Und in Mülheim, die waren also ganz stolz drauf, wir sind im Moment die NATO Response Force und wenn jetzt irgendwie ein wichtiger militärischer Einsatz wäre, wären wir sofort einsatzfähig. Interessant auch, quasi in welchem Zeitspann, das geht dann innerhalb von 15 Tagen im Falle von der NATO Response Force, das heißt, die sind tatsächlich in dieser Kaserne dann so auf Standby. Und was ganz interessant war für mich, ich habe dann so gefragt, ja, diese ganzen Privatisierungen und so weiter, wie sie denn in Mülheim das handhaben, quasi mit so den ganzen Kantinen und sowas. Und dann kommt die trockene Antwort, nee, wir privatisieren nicht, wir wollen das ja unter Kontrolle behalten. Und wenn wir quasi in den Einsatz gehen, dann ist es so, dass auch die Kantinenleute Soldaten sind, weil nur die können wir befehlen, dass sie tatsächlich auch dann direkt sofort mitgehen. Bei den Privaten dauert es ja ein bisschen länger und also deshalb wird dort nicht privatisiert, sondern man hat alles, man besetzt quasi alles mit Soldaten. Und in Mülheim ist eine ganz zentrale Einheit, die, das ist so rotierend und das wird quasi alle halbes Jahr ist eine andere Truppe für diese NATO Response Force zuständig. Und insofern, damals war es und es wird jetzt demnächst wieder quasi diese Standby-Truppe für die NATO Response Force. Und die NATO hat ja auch eine ganze Reihe weiterer Einrichtungen, die häufig einfach gar nicht als NATO-Einrichtung wahrgenommen werden. Zum Beispiel, wenn es um diese AVEX geht, ist es so, die AVEX, also diese Überwachungsflugzeuge mit diesem komischen Pilz obendrauf, das ist eine reine NATO-Truppe, die AVEX. Das heißt, wenn die zum Einsatz kommen, muss die NATO entscheiden, dass die eingesetzt werden. Das war jetzt auch das Problem, als geplant war, die AVEX in Afghanistan einzusetzen, hat nämlich die französische Regierung gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und damit war es nicht möglich, die einzusetzen, weil es eine NATO-Entscheidung gewesen wäre. Und die sind in Gallenkirchen stationiert und sind eine reine NATO-Struktur. Also sind nicht eine US-amerikanische Struktur oder nicht eine bundesdeutsche Struktur, sondern eine reine NATO-Struktur. Und interessant ist auch, dass zum Beispiel die Teams inzwischen völlig international von den verschiedenen NATO-Staaten zusammengesetzt sind. Das heißt, wenn da ein Einsatz läuft, sind nur ein Teil deutsche Soldaten und sind halt eine ganze Reihe anderer, sind dann aus einer Reihe von anderen NATO-Staaten. Und das ist sehr wichtig, das auch nochmal klar zu haben, also dass quasi grundsätzlich dann innerhalb dieser Strukturen gearbeitet wird. Ein Punkt, den ich abschließend für sehr wichtig halte, ist, es wird ja dann immer diskutiert, inwieweit die deutsche Regierung verpflichtet ist, innerhalb der NATO zu agieren. Es gibt ja dann so Menschen, die sagen, die können ja gar nicht anders, die müssen ja. Und es wäre ja jetzt so, dass ja quasi das innerhalb der NATO so angeordnet würde, also müsste das so umgesetzt werden. Dazu gibt es das sogenannte NATO-Truppenstatut und das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut, was letztmalig 2006 geändert wurde. Und dieses Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut sagt, dass sämtliche Truppen, die in Deutschland stationiert sind, dann das Recht haben, sich da frei zu bewegen und die entsprechenden Liegenschaften zu nutzen, wenn die deutsche Regierung dieses bewilligt. Das heißt im Umkehrschluss, wenn die deutsche Regierung das nicht bewilligen würde, dürften sie sich nicht frei bewegen und dürften die Liegenschaften entsprechend nicht nutzen. Und ich hatte während des Irakkrieges mal für die Zeitschrift Wissenschaft und Frieden mit dem euch ja bekannten Gernot Erler ein Interview gemacht. Und der hat damals gesagt, ja klar, die Bundesregierung hat beschlossen, dass die entsprechende Infrastruktur, also die entsprechenden US-amerikanischen und NATO-Einrichtungen in Deutschland genutzt werden dürfen. Und gleichzeitig hat man ja behauptet, man wäre gegen den Irakkrieg gewesen. Stattdessen ist es so, dass man ihn umfangreich unterstützt hat und erst recht ermöglicht hat, weil ohne die Nutzung damals von Rhein-Main Airbase, was ja inzwischen verlagert wurde an Ramstein und Spangdahlen, und den beiden Ramstein und Spangdahlen wäre der Beginn und die Form des Irakkrieges so in der Form nicht möglich gewesen und wäre bis heute die Besatzung nicht, im Irak nicht möglich, weil die da immer alle zwischenlanden und ohne diese Zwischenlandungen wäre das überhaupt nicht möglich. Und das ist zum Teil so, dass die bis heute quasi dort mit ihren Bombenladungen zwischenlanden und dann quasi weiterfliegen. Und die Bundesregierung hat das Recht, nach dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut, Stand 2006, zu sagen, das darf nicht sein. Sie ist sogar regelrecht dazu verpflichtet, nach dem Urteil vom Bundesverwaltungsgericht, als der Major Florian Pfaff gesagt hat, er ist nicht mehr bereit, Software herzustellen, die auch für den Irakkrieg benutzt wird, hat ja das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil gefällt, dass nicht nur die Durchführung eines Angriffskrieges völkerrechts- und grundgesetzwidrig ist, sondern auch die Unterstützung dieses, in dem Fall Irakkrieges, der offensichtlich völkerrechtswidrig ist. Und damit ist in dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil ganz klar drin, dass die Bundesregierung gegen das Grundgesetz und das Völkerrecht verstößt im Falle von dem Irakkrieg. Sie tut es aber trotzdem, weil sie aktiv beschlossen hat, quasi im Rahmen dieses Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut, aktiv, sie will, dass diese entsprechenden Truppen von hier aus agieren. Das halte ich für sehr wichtig, weil das von der Rechtslage her was ist, wo sehr gerne Nebelkerzen geworfen werden, insbesondere von den netten Sozialdemokraten, die dann immer sagen, man kann ja gar nicht anders, es tut uns ja so leid und so weiter, aber es sei halt Bündnisverpflichtung und so weiter. Nein, es ist zum Beispiel innerhalb der NATO auch möglich. Die NATO ist ein Bündnis, was einstimmige Beschlüsse fasst. Das heißt, es ist die Möglichkeit vorhanden, ein Veto einzulegen. Es gibt Staaten wie Belgien, die das schon gemacht haben. Dann sind bestimmte Dinge nicht passiert. Von der deutschen Regierung weiß ich nicht, dass es jemals gemacht hätte. Es wäre aber möglich. Interessant ist, dass von diesem Papier, was ich vorher erzählt habe, von Naumann und Tschakischkaschwili, die wollen dieses Einstimmigkeitsprinzip aufheben und wollen es in Zukunft so machen, dass diejenigen, die Truppen stellen, in bestimmten Einsätzen darüber entscheiden und alle anderen außen vor sind. Ich meine, die Logik dahinter ist relativ klar. Dann ist es die Motivation, bei einem Einsatz mitzumachen, natürlich deutlich größer, wenn man dann noch überhaupt mitreden darf. Wenn man dann gar nicht mehr mitreden darf, dann ist natürlich die Motivation nicht mehr so groß. Und das ist natürlich eine Entmachtung der kleineren NATO-Staaten. Weil im Moment hat man das Problem, dass dann kleinere NATO-Staaten plötzlich sagen können, nee, wollen wir nicht. Ich meine, die machen es meistens nicht. Aber von der Theorie her wäre es möglich. Und da es offensichtlich intern eine ganze Reihe von Fällen gab, wo es schon etwas geknirscht hat, ist jetzt dieses Strategiepapier an dem Punkt, dass es sagen, das muss aufgehoben werden. Wir hatten jetzt bei dieser Anhörung zu transatlantischer Zusammenarbeit diesen einen Experten von der NATO da, der gesagt hat, das sei jetzt der zentrale Punkt, wo die NATO sich entscheiden müsse. Interessant war dann, dass die Vertreter Griechenlands, die da waren, der Vertreter Polens, alle gesagt haben, nee, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen, weil die natürlich ganz genau wissen, dass sie dann möglicherweise genau die Staaten sind, die dann entsprechend nicht Truppen stellen können und damit praktisch aus der Entscheidungsfindung draußen sind. Ja, das waren jetzt so ein paar Aspekte, was die NATO bedeutet. Was man mit diesem Bündnis machen kann, ist im Grunde genommen relativ klar. Das Einzige, was man mit ihm machen kann, ist es auflösen und abzuschaffen.